Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit euch, für euch, über das Thema industrielle Schlachtung. Ich bin ja in einem kleinen Weinort in der Nähe von Mainz groß geworden und mein Opa hat auch geschlachtet. Das kennen ja viele von euch bestimmt auch. Also er war kein Metzger oder so und das war also so, der hatte immer eine Sau, die er auch wirklich liebevoll und ganz reizend großgezogen hat und mit Auslauf. Und wenn diese Sau eben dann schlachtreif war, dann kam der Schlachter aus dem Ort mit dem Bolzenschussgerät. Die Sau wurde einfach in den Hof geführt. Dann kam der von hinten, es hat gemacht Puff und die Sache war erledigt. Das ist Nostalgie. Dann gab es ein Schlachtfest, dann wurden Nachbarn eingeladen, dann gab es, bei uns heißt es Wurstsuppe, also Wurstsuppe, und alles wurde irgendwie verwendet und die Katzen haben was gekriegt und die Nachbarn, und davon wurde dann entsprechend alles verwurstet im wahrsten Sinne des Wortes und man hat dann eben entsprechend ein Jahr lang davon gelebt, so in etwa. Und Fleisch gab es eh nur sonntags und dann hieß es auch immer, nimm dir erstmal nur ein Stück. Wie von diesem wertvollen Gut des Fleisches wurde was weggeworfen, dann gab es Ärger. Das sind nostalgische Erinnerungen, ja, um die ich jetzt auch irgendwie gar nicht böse bin. Das hat in mir auch jetzt in dem Sinn gar kein Trauma ausgelöst. Aber wir müssen uns einfach mal der Realität stellen. So ist das heute eben nicht mehr. Ja? Wir wissen, 98% des Fleisches kommen aus industrieller Massentierhaltung. Und wir kennen da auch viele Filme und Dokus drüber, es gibt viele Skandale. Aber wie läuft das denn eigentlich ab? Also ich war in meinem früheren Beruf als Techniker auch mehrmals auf der IFA in Frankfurt seinerzeit. Das ist die internationale Fleischer-Fachausstellung. Das war vor meiner veganen Zeit und habe also diese maschinellen, industriellen Verwurstungsanlagen auch schon gesehen. Also natürlich nicht in Betrieb, auf der Messe werden ja nur ausgestellt. Aber ich kann euch sagen, die Bilder habe ich durchaus noch im Kopf. Klar, heute habe ich ein schlechtes Gewissen, weil sogar diese Bilder damals nicht gereicht haben, mich schon früher eben zumindest Vegetarier werden zu lassen, geschweige denn zum Veganer. Heute weiß ich das besser. Aber ich möchte euch heute einfach mal Audio in Klammer auf, visuell im Kopf, Klammer zu, mal eine Schlachtung im industriellen Maßstab eben erleben lassen. Ich habe auch schon von Animal Equality diese virtuelle Brille aufgehabt und habe das Ganze eben wirklich in 360 Grad gesehen. Habe danach Rotzenwasser geheult, allerdings da war ich dann schon lange vegan. Und habe eigentlich auch nur das schlechte Gewissen gehabt, dass ich dann schon viel früher vegan wurde. Aber das ist Wurst, beziehungsweise das ist Tofu. Ich mache es ja jetzt besser. Und wie gesagt, also im Angenommen, ich bin jetzt fast 8 Jahre vegan. Wenn ich 80 werde, war ich zumindest mein halbes Leben vegan. Ja, wie läuft eigentlich so eine industrielle Schlachtung ab? Wir kennen die ganzen Skandale. Wir wissen, dass im Schnitt im Jahr 160.000 trächtige Rinder geschlachtet werden. Wir kennen die Nummer mit den 55 Millionen Küken, die lebend geschreddert werden. Wir machen das Ganze jetzt mal an einem Beispiel von den gut 55 bis 60 Millionen Mastschweinen, die jedes Jahr industriell geschlachtet werden. Ihr kennt die ganzen Bilder aus der schlechten Haltung. Ihr kennt die Zuchtsauen, die in den engen Kästen liegen und. Aber wie geht's denn eigentlich weiter? Wir kennen die schrecklichen Bilder vom Tiertransport. So, und jetzt kommen aber diese Tiertransporter in so einer Großschlachterei an. Und das sind ja eben viele, viele, viele Tiere, die dann schon in Angst und Schrecken da ankommen, teilweise mit gebrochenen Gliedmaßen und in schlechtem Zustand. dann werden die in solche, wie ihr das kennt von Vergnügungsparks, ne, diese Dinger, wenn viele Menschen sich anstellen, wo das dann so S-förmig geleitet wird, dann werden die eben so reingeleitet und einfach mit so Platten hinten quasi richtig regelrecht reingeschoben. Da ist schon viel Stress und viel Hektik. Auch da gibt es viele seriöse Studien, die eben sagen, dass diese ganzen Stress- und Angsthormone, die eben Säugetiere, wir Menschen ja auch haben, dann eben zum Beispiel auch im Fleisch stecken und dass quasi wir mit diesem Fleisch eben auch diese Stresshormone in uns aufnehmen. Das heißt, die kommen da an, die werden in Massen in diese Dinger geschoben, so, und wo geht's da hin? Es gab mal diese ganz perverse, ich weiß leider nicht mehr, bei welcher Großschlachterei das war, will jetzt natürlich dadurch auch keine falsche nennen, es gab mal die ganz perverse, in so einer Doku, eine ganz perverse Nummer, dass in diesem Bereich, wo die Tiere dann in Richtung der Gaskammern, der Betäubung, CO2-Betäubung geschoben werden, dass da, und das ist jetzt kein Witz, ja, also dass da klassische Musik läuft, weil das die Tiere angeblich beruhigen soll. Könnt ihr euch jetzt gut vorstellen. Also die Tiere werden dann in solchen automatisch betriebenen Gondeln zur Gasbetäubung in eine Kammer oder Grube geleitet, wo ein in etwa 90%iges Kohlendioxidgemisch herrscht. Nach 100 Sekunden fährt die Gondel wieder hinauf und die betäubten Tiere werden ausgeworfen. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, das ist die Gondel mit den Schweinen, die gerade in die Kammer fährt. Und was ihr jetzt hört, das sind die 100 Sekunden, beziehungsweise es sind nur 20 Sekunden, die ich euch antue, wo die Exposition mit CO2 zuerst zu Hyperventilation führt, gefolgt von Atemnot und das Gefühl des Erstickens hervorruft. Dazu kommt dann noch entsprechende schleimhautreizende Wirkung von dem Gas und natürlich die entsprechende natürliche Abwehrreaktion und die Lautäußerung dieser verzweifelten Tiere, die nach Luft schnappen, bis diese Betäubungswirkung langsam einsetzt und die Tiere ihr Bewusstsein verlieren. Und das Ganze muss natürlich schnell gehen, automatisiert, das kontrolliert keiner. Jetzt haben wir schon mal das Problem, danach kommen die Tiere, die werden dann also an den Füßen an Ketten aufgehängt und gehen dann eben per so einem Schienensystem zur Tötung und das läuft ganz normal, in Anführungszeichen, durch Ausbluten. Das heißt, es gibt also einen Stich mit einem speziellen Messer in ein spezielles Blutgefäß, in eine Vene, und die Tiere bluten aus. Im Übrigen wird gerne so von Rechtsnationalisten dieses Schächten-Halal, diese Nummer wird da gerne angeprangert, so nach dem Motto, wie bestialisch das ist, die Tiere ausbluten zu lassen. Also im Normalfall sollte es in Deutschland so sein, denn zur Gasbetäubung ist ja auch noch die Elektroschockbetäubung zugelassen, dass die Tiere Elektroschock betäubt werden und dann ausbluten. Das ist bei uns nicht anders. Also die Tiere werden auch ausgeblutet. Und es gibt also von zum Beispiel der Albert-Schweitzer-Stiftung gibt es eine Statistik, beziehungsweise auch von der Bundesregierung gibt es eine Statistik, dass also bei automatischen Betäubungsanlagen gut 3,3% der Schweine und bis zu 12,5% der Schweine bei handgeführten Betäubungsanlagen, wo eine Fehlbetäubung eben stattfindet. Das Ding ist, warum Elektroschock beziehungsweise CO2? Weil eben die Lebensmittelverordnung vorschreibt, dass zum Beispiel kein Narkosemittel oder sowas verwendet werden darf. Also es muss eine Betäubung stattfinden, die rückstandslos ist. So, und jetzt haben wir also die Betäubung, wo die Tiere teilweise ausbluten und dann zu Bewusstsein kommen und eben dann bei lebendigem Leib ausbluten. Nach dem Ausbluten kommen die Tiere dann in diesen Brüher, in diese Brühanlage und werden abgekocht. Und auch da gibt es offizielle, seriöse Schätzungen, dass obwohl die dann eigentlich schon ausgeblutet sein müssen und schon das Moratorium der lebendigen Ausblutung durchgemacht haben, dass das Ganze so schnell geht durch diese Industrialisierung, dass nach offiziellen Schätzungen immer noch dann 1% der Schweine, also knapp 600.000 Tiere, lebend in dieses Brühbad kommen, dann wach sind oder dort eben dann aufwachen und bei lebendigem Leib verbrüht werden. Ich weiß, das ist harter Tobak, vor allem für mich und meine Folgen, aber das Ding ist, ich bin jetzt seit gut 8 Jahren vegan. Und es gibt viele, viele, viele Menschen, die schon ganz lange und viel länger als ich vegan sind und sich sowohl für Tierschutz als auch vor allem für Tierrechte einsetzen. Und es gibt immer wieder die Dokus, es gibt immer wieder die Skandale, allen voran Frau Klöckner, Herr Schmidt, Frau Aigner, die letzten 3 beziehungsweise eine amtierende und die Vorgänger Landwirtschaftsministerium, die dafür eben zuständig sind. Es gibt die Nummer mit den Kügenschreddern, die Ferkelkastration, den Rindern wird in der Milchindustrie, den weiblichen Rindern, den Kühen, werden die Hörner mit heißem Draht abgeschnitten, dass sie sich nicht verletzen. Es werden den Ferkeln die Schwänze abgeschnitten, dass sie sich nicht abbeißen. Diese permanente Diskussion mit diesen Kastenanlagen, diese Überzüchtung der Schweine, dass also eine Muttersau, normalerweise gebärt eine Muttersau nur so viele Ferkel, wie sie auch Zitzen hat. Auch das ist ja überzüchtet, damit bewusst mehr Ferkel rauskommen, die dann eben saugen können. Die Tiere sind hochintelligent, also so ein Ferkel geht immer wieder an dieselbe Zitze. Wenn jetzt so eine Muttersau eben 12 Zitzen hat und 15 Ferkel gebären, das sind dann eben diese Bilder, wo ihr seht, wo dann eben die Ferkel tot in dem Kastenstand liegen. Den Tieren wurden mehr Rippen angezüchtet, damit mehr Ausbeute ist, warum das auch der Grund ist, warum, wenn man mal auf einen Tierlebenshof geht und ein Schwein sieht, was eben nicht geschlachtet wurde, sondern mal auswachsen kann, sich dann so schwerfällig bewegt, weil die sind so gezüchtet, da wird gar nicht dran gedacht, dass die älter werden können. Dasselbe wie mit diesen Puten und Hühnern, weil wir alle Putenbrust wollen, Hühnerbrust wollen. Wenn du so ein Tier rettest und dann leben lässt, die sind ja gar nicht mehr lebensfähig, weil die so überzüchtet sind. Da ist gar nicht vorgesehen, dass die entsprechend älter werden, als eben bis zu dem Zeitpunkt, wo die maximal kapitalistisch eingesetzt werden können und eben die größte Ausbeute haben. Und was mich jetzt einfach ärgert, wir haben ja dieses Jahr Bundestagswahl, es ändert sich einfach nichts. Es wird viel geschwafelt, dann wird ein bisschen Tierwohl-Label gemacht. Ich war ja auch des Öfteren auf dem Deutschen Fleischkongress in Frankfurt. Die Initiatoren des Tierwohl-Labels, die haben im Prinzip nach einem Jahr schon gesagt, das Tierwohl-Label ist gescheitert. Das war nur für, glaube ich, 3 oder 4 Jahre angesetzt, weil einfach viel zu wenig Geld da ist. Also ich glaube, mehr als die Hälfte der Betriebe, die daran teilnehmen wollten, die konnten gar nicht teilnehmen, weil viel zu wenig Geld dafür da war, unabhängig davon, dass ich persönlich der Meinung bin, Tierwohl hat nichts damit zu tun, dass man den Schweinen irgend so eine Kette mit einem Ball hinhängt. Das ist kein Tierwohl, das ist irgendwie geheuchelt. Für Pressebilder sieht das so aus, als würde es denen besser gehen. Dann haben wir diese ganzen Bio-Freilaufverordnungen, wo drin steht, dass die Fläche für die Tiere einfach nur vorhanden sein muss. Das sind alles so halbgare Geschichten. Das heißt, wenn so ein Großbauer, der hat dann irgendwie 5 Ställe mit Tieren, hat nur eine Wiese, weil theoretisch jeder Stall ja auf die Wiese kann. Da gibt es keine Verpflichtung. Ein Biohuhn darf laut Verordnung bis zu 4-mal im Jahr noch mit Antibiotika behandelt werden. Wenn ihr euch die europäische Milchverordnung anschaut, dann ist bei konventioneller Milch sind bis zu 100 Millionen Eiterzellen pro Liter erlaubt. Bei Bio-Kuhmilch sind es immer noch 500.000 Eiterzellen pro Liter. Das sind alles so Greenwashing, Wischi-Waschi-Geschichten, die mich jetzt einfach, wie gesagt, gerade auch so in diesem Corona-Jahr, wo man ja auch leider ein bisschen mehr Zeit hat, über Dinge nachzudenken als normal, aber auch gerade mit Blick auf Bundestagswahl, die mich da einfach wütend machen. Und es tut sich einfach zu wenig, es wird zu viel rumgelabert, es gibt viel zu viel Lobbyismus, es wird immer noch diskutiert, auch über diese Spaltenböden, die ja nachweislich grauenhaft sind, die werden einfach nur eingesetzt, weil es einfach schneller geht, dass diese ganze Gülle und der ganze Mist eben Vollspaltenböden, Entschuldigung, da schneller abgeht. Und diese hochleistungsgezüchteten Tiere, auch bei Kühen, die teilweise über 10.000 Liter Milch im Jahr geben, Platzangebote in Ställen, Auslauf, ja, das ist alles richtiges Futter, ja, und das führt zu Verhaltensstörungen, das führt zu Angst, das führt zu Eiter, zu Verletzungen. Und es gibt jedes Jahr immer wieder mehr als genug NGOs, die fordern, die sagen, das muss verbessert werden, das muss verbessert werden. Und es wird immer nur rumgelabert. Wir haben jetzt schon wieder mit Corona eine Zoonose, also ein Virus, der eben von einem Tier auf einen Mensch umspringt. Und wie soll das denn weitergehen, ja, wenn wir 880 Millionen Tiere allein in Deutschland jedes Jahr schlachten, einsperren auf engstem Raum? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, das wisst ihr, und ich will damit auch gar nicht anfangen, aber es ist Fakt, davor warnen seit Jahren, seit Jahrzehnten Experten und Fachleute, wenn wir einfach, und das ist auch eine logische Folge der Natur, wenn wir einfach, und es ist ja nicht nur in Deutschland so, wenn wir so viele Viecher auf der ganzen Welt, auf engstem Raum, krank zusammen, Antibiotikaresistenz, nächstes Thema, ja, wir verabreichen, jetzt sind wir zwar, glaube ich, unter 1.000 Tonnen, jetzt sind wir, glaube ich, nur noch so bei 880.000 Tonnen Antibiotika, diese Fälle, wo Menschen, die kurz vorm Sterben sind, mit Entzündungen in Krankenhäuser eingeliefert werden und es wirkt kein Antibiotika mehr. Das kommt eben daher. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, das hat nichts mit Ideologie zu tun, das hat nichts mit Missionierung zu tun. Das sind Fakten. Und Fakt ist einfach, dass wir von dieser Nummer, auch was Klima und so weiter angeht, so schnell wie möglich wegkommen müssen. Und ihr kennt meine Einstellung. Klar, wenn ich es mir wünschen könnte, natürlich werden wir von heute auf morgen alle vegan. Aber das ist unrealistisch. Man muss realistisch bleiben. Man muss einfach klare Kante zeigen. Ja, Bioanteil von Fleisch und Wurst im konventionellen Einzelhandel, der schwingt seit Jahren um plus minus 2%. Ich glaube, bei Obst wurde ja mal die Prämisse ausgegeben, dass wir da irgendwie auf 20-30% kommen wollen. Ich glaube, im Moment sind wir so bei 12%. 30% des Fleisches landet jeden Abend durchschnittlich im Supermarkt immer noch im Müll. Bei Obst und Gemüse sind es teilweise 50% plus das, was vorher schon gar nicht erst wegen irgendwelchen Normen in den Handel kommt. Das ist ein Irrsinn. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und da ist jetzt einfach mal Schluss mit Geschwafel, irgendwelche Agendas, dass dann ab, was weiß ich, 2030 irgendwas nicht mehr erlaubt ist oder ab 2025, da muss einfach Kante gezeigt werden. Und das können wir tatsächlich alle zusammen. Es wird auch gern von der Politik so abgeschoben, so, ja, Angebot und Nachfrage oder vegan ist so teuer, Fleisch ist so billig, das muss sich ja auch jeder leisten können. Warum? Natürlich, es gibt ein Anrecht auf gesunde Nahrung, aber wenn halt eben ein Hartz-IV erziehendes Elternteil für ein Kind 0 bis 6 Jahre 2,84 Euro am Tag für 3 Mahlzeiten für sein Kind hat, das ist egal, ob das vegan oder nicht vegan ist, das ist ein Witz, ja. Es gibt ein tolles Buch, wir hatten ja gerade die letzte Folge mit Patrick Bolk, das habe ich mir auch mal wieder rausgeholt, ja, vegan, aber günstig, da sind tonnenweise Rezepte drin, die alle zwischen 2-3 Euro pro Mahlzeit kosten, alle mit Zutaten aus dem Discounter, alle vegan. Und daran merkt ihr schon, es geht tatsächlich, ja. Und ich weiß, ja, und Käse und Eier und Wurst und dieses, ich kaufe nur beim Bauer des Vertrauens und beim Metzger des Vertrauens. Fakt ist, also für Mainz kann ich es euch sagen, es gibt ja hier die Fleischerinnung, 100% ist dort Massentierhaltung. Biofleisch ist quasi auf Bestellung. Und Fakt ist, auch durch diese ganzen Gesetze und es kann ja kaum noch einer überhaupt schlachten und diese ganze gewollte Industrialisierung, egal wo ihr kauft, das ist Massentierhaltung. Und Massentierhaltung ist schlecht für das Tier, ist schlecht für die Umwelt. Die Bauern sind auch am Jammern, keiner verdient mehr was. Es ist einfach eine Industrie, es ist ein Wahnsinn, wir exportieren ohne Ende, es bringt Schlechtes fürs Klima, es bringt Schlechtes für die Gesundheit, es bringt Schlechtes für das Tier und ich kann es nicht oft genug sagen, ich sehe es wie Hagen Räther, den ich absolut schätze, lasst einfach das Viehzeug in Ruhe. In diesem Sinne, ich weiß, heute mal eine etwas andere Folge, das war mir aber unheimlich wichtig, das eben loszuwerden. Wenn ihr diskutieren wollt, die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast, da könnt ihr immer mit mir in Kontakt treten. Natürlich immer wieder gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich sage immer noch iTunes, bei Apple Podcast. Ich habe immer noch die Nachwehen des Anti-Vegan-Forums. Ich freue mich sehr, wenn wir da gemeinsam dagegen arbeiten, dass die Spinner da nicht ihre Späßchen machen mit den 1 Sternen. Ja, das war's für heute. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de.
Der kurze O-Ton aus dieser Sendung stammt aus einer Sendung von SWR Wissen. Alle Infos dazu in den Shownotes dieses Podcasts.